SRF 2 Kultur.
Passage am Mikrofon Heini Vogler. Mich brennt der Tod, schrieb der Schriftsteller und Essayist Elias Canetti. Er ist vor 20 Jahren in seiner Wahlheimatstadt Zürich gestorben. Aus dem Nachlass des Literaturnobelpreisträgers hat nun ein Herausgeberteam zusammengestellt, was der Autor zeitlebens nicht geschafft hat, das Buch gegen den Tod. Streng geformte lebenslange Aufzeichnungen Canettis über nichts als den Tod. Meine Gäste sind Peter Vonmatt, Germanist und Essayist. Er ist der Nachlassverwalter von Elias Canetti. Ebenso an unserem Tisch sitzt Sprecher Thomas Saarbacher. Gehen wir medias in res. Canetti hat eine Art Prämisse geschrieben, finde ich, die über seinem gesamten Nachdenken über den Tod stehen kann. Bitte, Thomas Saarbacher.
Du sollst nicht sterben. Das erste Gebot.
Peter Vonmatt, das klingt ja sehr apodiktisch, sehr biblisch und sehr ultimativ. Wie soll man das deuten? Macht da Canetti eine Umwertung?
Ja, das ist ein Beispiel für die Vertracktheit von vielen Texten. Er spielt ja auch und er spielt auch mit den Lesern. Es ist ganz klar, dass er hier das Grundmuster der 10 Gebote einsetzt. Es ist ein Text, der gewissermaßen das 5. Gebot, du sollst nicht töten, umkehrt und sagt, du sollst nicht sterben. Das ist nun aber gleichzeitig paradox. Wie soll ich jemandem sagen, du sollst nicht sterben? Das ist an sich ein absurder Satz. Aber weil es eines der 10 Gebote ist jetzt, taucht natürlich im Hintergrund jene Instanz auf, die den Tod nach dem mythischen, biblischen Gericht geschaffen oder befohlen hat. Der Mensch muss sterben, weil die ersten Menschen die Gebote übertreten haben und in den Apfel gebissen haben. Der Tod ist die Strafe für eine Schuld und wir müssen die tragen. Das ist die Lehre der Bibel. Und hier kehrt er das um und insinuiert, ja, im Grunde genommen könnte Gott ja einfach seinen eigenen Sterbebefehl wieder zurücknehmen. Also es ist einer dieser vielen Stacheln, die gegen die religiöse Erklärung des Todes und dadurch gegen die Selbstverständlichkeit des Todes vorgehen.
Sie haben das in Ihrem Buch Antitheologie benannt, obwohl es Teil der Theologie ist. Also auch das ist irgendwie, hat beide Seiten, ja.
Ja, es ist insofern Antitheologie, als Canetti ja kein gläubiger Mensch ist. Er war durch und durch säkularisiert, jüdischer Herkunft, jüdisch aufgewachsen, aber ohne irgendeinen wirklich praktizierten oder auch bekannten, also bekenntnismäßig deklarierten religiösen Bezug. Aber er kommt davon nicht weg. Und das sagt er verschiedentlich.
Ja, wir werden darauf zurückkommen, werden das noch an anderen Stellen zu hören bekommen. Wir haben uns vorgenommen, dass Thomas Saarbacher alle diese Zitate, diese Notate, die wir hier hören, ein zweites Mal liest, wenn wir darüber gesprochen haben.
Du sollst nicht sterben. Das erste Gebot.
Das Buch gegen den Tod ist so nie geschrieben worden. Das ist eigentlich ein nachträgliches Artefakt von Ihnen und den Mitherausgebern. Wie hat es denn Gestalt angenommen, Peter Vonmatt?
Wir wissen ja, dass er seit Jahrzehnten an diesem Projekt gearbeitet hat. Es gibt aber keinen Anfang eines eigentlichen Buches gegen den Tod. Es gibt 100 Bekenntnisse, dass er unbedingt dieses Buch schreiben wolle. Es gibt aber Tausende, wirklich Tausende von einzelnen Aufzeichnungen, die sich um den Tod und das Verhältnis zum Tod und sein Verhältnis zum Tod drehen. Also haben wir aus diesen Auszeichnungen eine Art Konzentration gemacht. Und zwar so, dass man sagen kann, alles Wesentliche, was Canetti je über den Tod gedacht hat und über seine Haltung zum Tod, das ist in dieser Sammlung jetzt vorhanden. Wir haben also verdichtet insofern, als wir Repetitionen, Wiederholungen und so weiter.
Das, auch bereits publiziert, das ist natürlich dabei,
ist, nicht? Ja, das ist auch dabei. Also er hat immer auch in seinen publizierten Sammlungen von Aufzeichnungen hat es viele solche Äußerungen. Das ist hier zusammen, sodass man sagen kann, vom Inhalt her steht in diesem Buch das, was Canetti für sein ewig geplantes Buch eigentlich vorgesehen hat. Das steht hier drin. Vom Gedanklichen her, von der Form her, haben wir keine Ahnung, wie es geworden wäre. Er wusste es ja selbst auch nicht.
Wie arbeitete Canetti? Schrieb er kontinuierlich seine Aphorismen einfach auf? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also er hat den ganzen Tag entweder gelesen oder geschrieben. Und er hat täglich geschrieben, er hatte kleine Blöcke. Der Tisch war völlig leer. Und oben, die Länge des Tisches entlang, lagen alles gespitzte Bleistifte. Und mit denen hat er stenografiert. Er hat auf die Blöcke stenografiert. Und wenn ein Stift stumpf war, hat er den nächsten genommen. Und wenn alle gebraucht waren, war die Tagesarbeit auch vorbei. Aber das Schreiben war sozusagen seine Existenz.
Gelegentlich ist er dann gaben diese Bleistifte gegangen. Auch Widerstand im übertragenen Sinn? Die wurden ja verbraucht vorzu, die starben ja sozusagen unter seiner Hand. Andere schreiben mit der Maschine, das ist doch was ganz anderes.
Ja, ich glaube, er ist natürlich einer, der noch ganz und gar von der Handschrift her sozialisiert worden ist. Das ist ja noch nicht sehr lange her, dass man alles mit der Hand schreibt. Ich habe meine ersten Bücher alle von Hand geschrieben und dann in die Maschine abgetippt. Das war auch für mich noch ganz selbstverständlich.
Ich möchte noch sagen, dass diese Auswahl einen Bogen spannt von 1942, also zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, bis dann in die Gegenwart. Canetti starb 1994. Die letzten Notate sind, glaube ich, von 1993. Das noch zur Information. Jetzt gehen wir zum zweiten Text. Bitte, Thomas Sabacher.
Die Erkenntnis des Todes scheint das folgenschwerste Ereignis der menschlichen Geschichte zu sein. Sie wurde zu seiner Anerkennung. Das absichtliche Töten untereinander ist erst möglich, wenn man weiß, dass ein Toter bis zu einem gewissen Grade tot ist.
Das klingt sehr sophisticated, wenn man das so hört, Peter Vonmatt. Aber das kann man, glaube ich, schon nochmals reduzieren. Wie würden Sie das machen?
Ja, es ist eigentlich eine Aussage über die menschliche Urgeschichte. Er geht damit eigentlich in die früheste Zeit der menschlichen Selbstwerdung und Selbsterkenntnis zurück. Also die menschliche Zivilisation, heißt das, hat eigentlich damit begonnen, dass die Menschen gemerkt haben, ich kann einen anderen wegschaffen, indem ich ihn töte. Es gibt ja in der Natur eigentlich kein Töten um des Tötens willen, sondern die Tiere töten einander, um einander zu fressen. Der Akt des Tötens ist belanglos, ist nur die Vorbereitung zum Fressen. Ja. Während in der menschlichen Geschichte irgendwann der Moment da war, dass man gewusst hat, das ist ein Feind und den kann ich umbringen und dann ist er nicht mehr da. Der Text ist ein bisschen schwierig geschrieben, weil er sagt, das absichtliche Töten untereinander ist erst möglich, wenn man weiß, dass ein Toter bis zu einem gewissen Grade tot ist.
Ja, was heißt
damit,
das?
Damit meint er, dass keine alte menschliche Zivilisation je an das definitive Verschwinden gedacht hat, sondern die sind im Totenreich und sie können auch wieder zurückkommen unter Umständen, aber sie sind noch irgendwo, sie leben weiter, man muss sie pflegen, man muss ihnen opfern und so weiter. Also ganz tot ist die Überzeugung, dass der Mensch ganz und gar tot ist und wirklich weg und es ist nichts mehr von ihm da. Das ist eigentlich eine sehr moderne Haltung. Die ist noch nicht sehr alt. Und ein Buch wie dieses Buch von Canetti ist eigentlich eine Reaktion auf diese Erfahrung, dass es unter Umständen wirklich ganz und gar Schluss ist und nichts mehr und fertig. Das sieht man, wenn man die Todesanzeigen studiert und so weiter. Man sieht das Bewusstsein, die Ahnung, die Vorstellung, der Glaube, das Hoffen und so weiter. Das ist universal immer noch herum und für alle einigermaßen traditionellen Gesellschaften ist vollkommen selbstverständlich, dass man irgendwo weiterlebt. Ja.
Inwiefern ist denn dieses Thema Tod bei Canetti ganz charakteristisch oder das Hauptthema überhaupt, die große Chiffre in seinem Werk?
Es ist natürlich eine Interpretation, aber ich vermute, dass es zusammenhängt mit seiner akuten Erfahrung der Vernichtung der Juden, der Vernichtung nicht nur des Tötens im Krieg, sondern der gezielten, geplanten Vernichtung seines Volkes. Er ist dieser Vernichtung ganz knapp entkommen. Er konnte im letzten Moment noch aus Österreich weg. Viele seiner Verwandten sind umgebracht worden. Er wäre auch umgebracht worden, wenn er nicht noch entwischt wäre, wirklich dem Tod entwischt. Und man kann sich das so zurechtlegen, dass ihn dieses Faktum eines so unabsehbaren, gewollten, willentlichen und grauenhaft systematischen Tötens, dass das ihm diesen Stachel in die Seele getrieben hat.
Also insofern steht Canetti für dieses 20. Jahrhundert mit zwei Weltkriegen und dem Holocaust, wo das Töten und der Tod eben in einer Massierung dann eben auch stattgefunden hat, dass es viele beschäftigt hat, aber ihn ganz besonders. Wir hören einen bisschen längeren Auszug, ein Notat, muss man sagen, von Elias Canetti aus dem Jahre 1947.
Es ist nichts furchtbarer als der Anblick eines sterbenden Feindes. Dass daran allein schon nicht alle Feindschaft der Welt zu Ende gegangen ist, werde ich nie begreifen. Man sieht das Gesicht des Sterbenden, aber wo man selber zugeschlagen hat, das sieht man nicht. Aber wie man es fühlt, wie man den kleinsten Stich fühlt, den man ihm je versetzt hat, und wie man fühlt, dass er ohne diesen Stich vielleicht drei volle Augenblicke länger gelebt hätte.
Also irgendwie sagt doch Canetti hier, dass ein toter Feind genügt, um alle Feindschaft der Welt zu beenden. Das ist ja eine rigorose Aussage.
Ja, also ich muss gestehen, dass ich diese Aussage nicht ganz verstehe bei ihm. Denn er war ein Mann, der seine Feinde eigentlich gepflegt hat, der viele hatte und viele zu seinen Feinden erklärt hat. Er war auch ein Mann, der hassen konnte und gehasst hat. Hier ist die Überlegung vermutlich die, dass der Feind, den ich vorher nicht ausstehen konnte, den ich vielleicht auch verletzt habe. Ich glaube nicht, dass es hier um einen Feind geht, der von mir umgebracht worden ist, physisch umgebracht worden ist, sondern war mein Feind und jetzt stirbt er und ich sehe, wie er stirbt. Ich habe ihn früher...
Oh, das ist aber wichtig, weil ich habe es im eigentlichen Sinne des Tötungsvorgangs verstanden. Was Sie sagen, ist einleuchtender, ja.
Ja, man kann es auch so lesen. Ja, es springt dann was anderes heraus. Also es ist nicht entscheidbar. Ich glaube, es ist der Moment der Erkenntnis, dass ein Mensch plötzlich von aller Macht, die er bisher ausgeübt hat, aller Aggression, entblößt ist, ein ausgeliefertes Geschöpf, das hier stirbt und man hat dem zu Lebzeiten auch Schmerzen beigebracht, man hat ihn verletzt und dass der Anblick der völligen Hilflosigkeit eines sterbenden Menschen, dass er sagt, also wenn man das wirklich sieht und einfühlt, dann müsste eigentlich alle Feindschaft zu Ende sein. Das ganze Unternehmen will ja eigentlich in den Menschen, in den Leserinnen und Lesern eine Empfindungsfähigkeit gegenüber dem Skandal des Todes.
Ja. Oder eine Sensibilisierung. Auch viele Menschen machen sich eigentlich zu wenig Gedanken über den Tod und das Sterben, obwohl es sie sehr betrifft. Das ist eine banale Einsicht, aber so ist es.
Das ist natürlich die Grundverhältnis, dass man es verdrängt. Ja. Also man will nichts davon wissen. Das ist dann schon einmal, aber jetzt ist noch nicht. Und dadurch drückt man sich um das Nachdenken. Und das will er uns austreiben. Er will sagen, es lohnt sich, über die Sache nachzudenken.
Wir wollen uns auch dieses Notat nochmals anhören. Bitte, Thomas Saarbacher.
Es ist nichts furchtbarer als der Anblick eines sterbenden Feindes. Dass daran allein schon nicht alle Feindschaft der Welt zu Ende gegangen ist, werde ich nie begreifen. Man sieht das Gesicht des Sterbenden, aber wo man selber zugeschlagen hat, das sieht man nicht. Aber wie man es fühlt, wie man den kleinsten Stich fühlt, den man ihm je versetzt hat, und wie man fühlt, dass er ohne diesen Stich vielleicht 3 volle Augenblicke länger gelebt hätte.
Im nächsten Notat geht es auch um das Weiterleben der Toten. Das ist auch so eine thematische Klammer, die in diesem Buch, das Buch des Todes, eben Themenkreise generiert hat. Im nächsten Text kommt eine Anspielung auf Juan Rulfo. Juan Rulfo ist ein großartiger mexikanischer Autor. Er hat zum Beispiel ein Erzählungsband geschrieben, Der Llano in Flammen, ein Buch absolut existenzieller Erfahrung des Menschen, das mich persönlich sehr beeindruckt hat damals. Also bitte, Thomas Sabach.
Juan Rulfo. Ein Toter stirbt nicht. An aller Seelen spricht man mit ihm und gibt ihm zu essen. Die betrogene Witwe geht ans Grab ihres verstorbenen Gatten, hält ihm seine Ehebrüche vor, beschimpft ihn, droht ihm, sich zu rächen. Der Tod in Mexiko ist nicht heilig und nicht fremd. Der Tod ist das Alltäglichste, was es gibt. Und was, Herr Rulfo, empfinden Sie, wenn Sie schreiben? Gewissensbisse.
Ja, was steckt in dieser Pointe, Peter von Matt, am
das
Schluss?
Das weiß ich nun wirklich einfach nicht.
Es könnte darauf hinweisen, dass Rulfo letztendlich, wenn es denn darauf ankommt, als Schriftsteller auch nicht immer an das glaubt, was er vielleicht als Bürger sagt.
Könnte sein, aber der vorherige Text, also der größte Teil des Textes, ist natürlich außerordentlich aufschlussreich, weil er eine Dimension dieses Buches verkörpert, nämlich das Zitieren, das Darstellen des Verhältnisses zum Tod bei anderen Kulturen, bei alten Kulturen, bei ganz exotischen Kulturen oder eben auch hier in Mexiko, wo der Tod offenbar eine so selbstverständliche Angelegenheit ist und das weitere Verkehren mit den Toten, mit den Gestorbenen, dass man am Grab mit diesen kommunizieren kann, ihnen Mitteilung machen kann. Das ist ein sehr dichtes, und vor allem wenn dann eine Frau kommt, die dem Mann die Untreue vorwirft über das Grab hinaus, das ist ein so dichtes und prägendes, bestimmendes Bild für ein Urverhalten der Menschheit gegenüber den Toten, dass man das gar nicht so leicht vergisst.
Ja, und das ja auch bei uns eher verloren gegangen ist inzwischen. Schiebt er da dem Rulfo einen eigenen Text in den Mund oder holt er da Anleihen auch aus dem Werk oder wie ist das?
Das ist sicher ein Zitat. Ihn fasziniert die Selbstverständlichkeit, mit der hier der Tod das Leben der Weiterlebenden durchdringt. Das ist ja nicht nur jetzt zwischen exotischen und modernen Kulturen so, das ist ja auch innerhalb von Europa unterschiedlich. Also wenn Sie denken, wie zum Beispiel zwischen der österreichischen Literatur und der deutschen Literatur das Verhältnis zum Tod vollkommen anders ist. Mhm. Die Österreicher sind besessen vom Tod. Das ist, wenn Sie österreichische Lyrik lesen, österreichische Autoren, da kommt der Tod ständig vor. Der ist ein zentrales Thema. Während der
Thomas Bernhard.
Bei der Jelinek, ja, ja. Bei Jandl, ja. Bei, ja, ja. Fast bei allen. Während es die Tabuisierung des Todes ist in den protestantisch geprägten Kulturen viel stärker als in den katholisch geprägten.
Ich würde gleich sagen, das ist ja auch ein konfessioneller Unterschied wahrscheinlich, ja. Der sich da wieder spiegelt. Wir wollen uns diesen Text nochmals anhören und wie gesagt, Sie müssen nicht traurig sein, wenn Sie diesen Nachsatz, den wir ja auch nicht aufschlüsseln konnten, auch noch nicht ganz verstehen. Es bleiben immer noch Leerstellen und das ist ja auch schön.
Juan Rulfo. Ein Toter stirbt nicht. An aller Seelen spricht man mit ihm und gibt ihm zu essen. Die betrogene Witwe geht ans Grab ihres verstorbenen Gatten, hält ihm seine Ehebrüche vor, beschimpft ihn, droht ihm, sich zu rächen. Der Tod in Mexiko ist nicht heilig und nicht fremd. Der Tod ist das Alltäglichste, was es gibt. Und was, Herr Rulfo, empfinden Sie, wenn Sie schreiben? Gewissensbisse.
Peter von Matt, wie muss man sich das vorstellen? Wie haben Sie sich das erarbeitet, dieses Herausgeben in Zusammenarbeit mit Sven Hanuschek, ein Germanist von München, und Christian Wachinger, der Lektor beim Hansa, der Zuständige für Canetti? Wie haben Sie sich da aufgeteilt?
Wenn man diese Namen erwähnt, muss man ja auch noch Johanna Canetti erwähnen, die Tochter Canettis. Die hat sich eingearbeitet in die Stenografie des Vaters. Sie hat die Riesenmenge der Aufzeichnungen transkribiert und sie hat eine erste Auswahl gemacht von allen Aufzeichnungen, in denen es um den Tod geht. Sie hat also sozusagen die erste Masse zusammengestellt. Dann haben die zwei Kollegen, Wachinger, der Canetti beim Hanse Verlag bearbeitet, und Hanuschek, der die Canetti-Biografie geschrieben hat, die haben eine erste, etwa doppelt so große Auswahl getroffen und haben mir dann gewissermaßen die Aufgabe gegeben, die jetzt noch einmal zu reduzieren. Und ich habe dann...
Das war ein Riesenkonvolut.
Ja, ja.
Hunderte
ja, ja.
von Texten.
Ja, ja.
Sie
ja,
sagen
ja,
das so war, beiläufig. Aber.
Ja, also ich habe es dann zugeschickt bekommen. Und das, für mich war das nicht so eine gewaltige Sache. Es war, natürlich, es war ein riesiges Manuskript. Und ich habe es dann rein nach der... unter dem Aspekt der Wiederholungen, der Repetition zusammengestellt. Also Dinge, die bereits gesagt sind, mehrfach gesagt sind, rausgenommen. Dinge, die besonders pointiert sind, die auch besonders eindringlich sind, das drin gelassen. Aber so, dass keine, nach meinem Ermessen, kein Aspekt irgendwie verschwunden wäre aus dem Ganzen.
Was hat Canetti selbst noch für Vorgaben gemacht, wie man mit seinem Nachlass zu verfahren hat oder eben was ein solches Projekt beträfe?
Also was Edition betrifft, hat er gar nichts gesagt oder hinterlassen. Er hat nur die Sperren, ein System von gesperrten Texten, dann festgelegt, was wann oder bis wann nicht veröffentlicht werden darf. Also Tagebücher, Briefe und so weiter, die sind sehr lange gesperrt, andere Sperren sind dann abgelaufen. Mhm. Aber er hat auch seinen ganzen Nachlass gar nicht mehr überblickt. Er hat also Dinge nicht gesperrt, die er wahrscheinlich gesperrt hätte, wenn er das noch gewusst hätte. Aber das ist so, wenn die Dichter einmal tot sind, dann haben sie eigentlich nichts mehr zu sagen, wenn sie große Dichter sind. Und wenn sie keine großen Dichter sind, erledigt sich das Problem ja von selbst.
Ja, Sie hören Passage. Es geht um Elias Canetti, das Buch gegen den Tod, wo eben alle Notate, Exzerpte, Auszüge aus dem Werk von Canetti zusammengefasst worden sind und das jetzt kürzlich erschienen ist. Und einer der Herausgeber ist eben Peter von Matt, der hier bei uns sitzt. Wir wollen einfach versuchen, Ihnen einen Eindruck zu geben, wie das da klingt und was für Texte da eben, was für Allusionen machen könnten, bewirken könnten. Wir gehen zu einem weiteren Text, der uns eigentlich bei einer doch ziemlich alltäglichen Erfahrung abholt.
Diese Gespräche mit den alten Freunden. Der ist gestorben und jener starb und der. Es ist wirklich jeder zweite tot. So sind sie vor Jahren schon von einem abgebröckelt und man wusste es nicht. Jeden, von dessen Tod man nicht genau erfahren hatte, glaubte man am Leben. Wie zäh man daran festhält, am Leben der anderen. So zäh wie am eigenen. Es ist kein Unterschied.
Das würde ja heißen, Peter von Matt, dass man den Tod im Endeffekt eben doch nicht ernst genug nimmt, ja?
Es ist ein Thema, das das ganze Buch durchdringt und das auch zum anrührendsten, zum bewegendsten in diesem Buch gehört. Das ständige Nachdenken über das Weiterleben der Toten im Gedenken, in der Erinnerung, an das Beschwören der Toten, das sich Vergegenwärtigen der Toten. Das ist natürlich eine urmenschliche, eine allgemeinmenschliche Erfahrung, aber sie kann auch gepflegt oder sie kann verdrängt oder zugedeckt werden. Und bei ihm ist das sehr wichtig, dass eine Art von Unsterblichkeit, eine Art von Weiterleben eben im Gedenken der Freunde tatsächlich passiert. Und ihn interessiert, wie das dann auch läuft. Und es gibt dann auch Aussagen, wo er sagt, wie man über die Freunde nachdenken soll und dass man sich über sie ärgern soll. Man soll nicht nur über die Toten, soll man nicht nur das Gute sagen, sondern man soll auch schimpfen über sie oder man soll aufzählen, was sie schlecht gemacht haben oder was einen immer noch wütend macht. Weil da, dann leben sie real eben doch weiter. Und das ist sehr interessant, dass zeigt auch, dass dieses Buch gegen den Tod eben ein viel breiteres Spektrum von menschlichen Erfahrungen thematisiert und abdeckt und darüber nachdenkt, als einfach nur, ich bin gegen den Tod.
Ja, man könnte es vielleicht so plump sagen, mit dem Tod ist eben auch das ganze Leben mit eingeschlossen. Dann hat man dieses Paar zusammen und deswegen ist das Feld dann so riesengroß.
Ganz genau, das ist jetzt sozusagen weitergedacht. Canetti, von Canetti aus weitergedacht.
Was mich noch wundernehme, was sagt er eigentlich seine Umgebung dazu, dass er sich quasi zu Lebzeiten am Tod die Zähne ausbiss? Weiß man das oder war das kein Thema in der Familie?
Ja, in der Familie weiß ich das nicht. Die war ja auch nicht so groß. Aber man hat natürlich immer gewusst, dass der Canetti diese Art von Besessenheit hat. Und viele haben gedacht, ja, was soll das eigentlich? Und es ist einer einfach gegen den Tod. Und was heißt das jetzt? Und was soll das? Und natürlich, wenn man es darauf reduziert, dann ist das sozusagen eine Marotte. Aber wenn man dann schaut, was in der schreibenden Produktion und im Nachdenken aus dieser Haltung wird, dann ist das etwas ganz anderes.
Ja, ja, er kommt ja auch immer wieder an den Punkt, dass er verzweifelt ob seinem Thema, dass er merkt, dass er diesen Tod nicht in die Krallen kriegt, sozusagen.
Ja, es ist so, es ist wie ein Amt, das er hat. Das ist der Begriff des Amtes. Da gibt es bei Heine zum Beispiel, der sagt, es ist mein Amt, dafür zu sorgen, dass die Deutschen die Franzosen und die Franzosen die Deutschen verstehen. Sonst geht Europa in Kriegen zugrunde. Mein Amt, das ist mein Amt. Und etwas davon ist bei diesem Canetti-Unternehmen. Er hat das Amt, den Menschen zu sagen,
eine Mission sozusagen.
Akzeptiert den Tod nicht. Eine Mission, ja. Akzeptiert den Tod nicht. Sagt nicht einfach, ja, das ist jetzt halt so und da kann man nichts machen, weil ihr selber im Innersten das ja auch nicht so haltet. Ja. Es ist ja nicht so, dass der Einzelne einfach sagt, ach, das ist mir doch, ob ich jetzt sterben muss oder nicht. Ist mir doch geil. Man will nicht sterben.
Ja. Das nächste Notat ist sehr kurz und es führt uns eigentlich fast in die Gegenwart.
Wen töten? Von wem ermordet werden? Bosnien.
Das hat eine historische Anspielung. Wir sind im Bosnienkrieg wahrscheinlich da. Oder der Fokus, quasi die Optik auf diesen Bosnienkrieg gelegt wurde von Canetti. Was ist der Mörder, das potenzielle Opfer? Oder was ist da?
Es ist wiederum diese, man muss das sehr oft auch rein sprachlich betrachten. Was passiert hier? Wie kommt er dazu, etwas in dieser extremen Verkürzung zu sagen? Wen töten, von wem ermordet werden? Bosnien. Diese Kriege im Anschluss an die Wende haben ihn furchtbar aufgewühlt. Er war der Meinung, jetzt hört das Töten auf, jetzt kommt der große Friede, als der West-Ost-Gegensatz zusammenbrach. Und da kam als erstes dieses Schlachten und diese Schlechtereien im ehemaligen Jugoslawien. Und was er hier gewissermaßen unter die Lupe nimmt, ist die Situation jener Leute, die hier nun einfach täglich aufeinander schießen, täglich einander gegenseitig umbringen, dass die ganze Existenz dieser Menschen besteht nur noch in der Frage, wen töte ich als nächstes, von wem werde ich als nächstes getötet.
Für mich klingt im weiteren Sinne noch an, dass da immer mitgedacht ist, dass man die Nachbarn ja dann zum Todfeind hat oder vielleicht von einem Nachbarn getötet wird. Also dass die Umwertung aller Werte so uns vor Augen geführt wird.
Ja, das vertieft die Aussage. Und ich glaube, solche knappen Sätze sind sehr bezeichnend für die schriftstellerische Leistung, weil diese knappen Aussagen, die beginnen in dem Moment, wo man sich ihnen wirklich stellt, wenn man nicht nur darüber hinwegliest, sondern sagt, ja, wie meint er das, was geht daraus hervor, dann werden sie größer und größer und größer. Also wie das Beispiel, das Sie jetzt gemacht haben. Sie haben dann sofort gesehen, das bezieht ja auch die Nachbarn ein. Oder das ist eine, ich würde sagen, poetische, dichterische Leistung, in solchen Verknappungen den Leser eigentlich zu Philosophen zu machen, der dann nachdenken muss und auch nachdenkt.
Wir hören uns diesen, ja, man kann es einen Aphorismus nennen, man muss aber nicht, das ist ja eigentlich dann egal, wie man das bezeichnet, mit welchem Terminus, aber es ist ein ganz massives Konzentrat.
Wen töten? Von wem ermordet werden? Bosnien.
Hören wir uns doch gleich noch ein zweites Notat an, das auch dieser Kategorie angehört, auch was die Kürze anbelangt.
Er hoffte, von Gott unbemerkt lange zu leben.
Das ist ja wahnsinnig listig irgendwie, wie er da Gott aus dem Spiel nimmt. Ja. Und was passiert ja, dann?
Das ist eben auch ein so glänzender Satz, bei dem man zuerst verblüfft ist. Aber eigentlich berührt er damit ein uraltes literarisches Motiv, das in Märchen und Legenden und Sagen vielfach vorkommt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt dabei daran gedacht hat. Er sagt immer, es gibt viele Geschichten, bei denen einer den Tod überlistet oder den Tod überlisten will. Und dann gelingt es nicht, aber gelegentlich gelingt es und er kann das machen. Also es ist so ein, aus der Todeserfahrung der Menschheit kommen solche Geschichte von Listigen, von Trickstern, denen es gelingt, den Tod zu überlisten. Und in
oder
diese
einfach
Richtung,
das Leben zu verlängern, das ist und, ja das Programm.
Ja, das Leben zu verlängern. Ja. Und hier kommt natürlich, schleicht natürlich sich der liebe Gott wieder herein. Wenn er sagt, er hoffte, von Gott unbemerkt lange zu leben, macht er hier natürlich, und das ist die Antitheologie, er macht Gott zum Mörder. Gott bringt mich eigentlich um. Und wenn er mich nicht sieht, dann lebe ich länger. Das ist auch so, er rechnet auch mit der Möglichkeit, dass die Allwissenheit Gottes vielleicht irgendwo ein bisschen begrenzt wäre.
Bitte, wir hören das nochmals an.
Er hoffte, von Gott unbemerkt lange zu leben.
Auch die nächste Notiz ist eine Notiz, wo Gott und der Tod eigentlich ganz im Zentrum stehen.
Die beiden Worte in meinem Leben, die ich am meisten gebraucht habe, sonderbar genug, sind Gott und Tod. Öffentlich zu anderen habe ich immer den Tod auf den Lippen. Bei mir selbst, in meinen Aufzeichnungen, ist es wieder und wieder Gott, der meinem Stift entschlüpft, meist gegen meinen Willen und in Sätzen, die oft ganz sinnlos sind. Ich beginne zu glauben, dass diese beiden Worte, Gott und Tod, für dasselbe stehen, dasselbe sind. Meine Identitätsphilosophie.
Man könnte das banal ins allgemein Christliche nehmen und dann müsste man sagen, ja, da hat er recht, Gott und Tod gehören zusammen. Das ist keine neue Erfindung von Elias Canetti.
Ja, natürlich ist keine neue Erfindung, nur ist Gott für ihn eigentlich keine Größe, die er akzeptiert. Gott gibt es für ihn nicht. Und was hier das Interessante ist, dass er erkennt, wenn ich über den Tod nachdenke, wenn ich die Anerkennung des Todes bekämpfen will, die Selbstverständlichkeit, aus der dann auch das Töten kommt und so weiter, dann passiert, ohne dass ich es will, immer wieder, dass ich Gott ins Spiel bringe. Gott als eigentlich den Verantwortlichen für den Tod und das Töten. Und er erkennt hier als aufgeklärter, völlig säkularisierter Mensch, dass man über den Tod ohne Metaphysik gar nicht nachdenken kann, ob es jetzt Gott ist oder dann sonst eine Kategorie des Ewigen oder des Transzendenten. Aber es geht nicht anders, weil im Tod stecken alle Fragen, über die die Menschheit überhaupt je nachgedacht hat. Und deshalb ist das ganze Buch eigentlich ein Versuch, in der heutigen Zeit eine Philosophie des Todes wieder zu entwerfen oder zu unternehmen, die auf eine ganz andere Weise einmal die Sache anpackt als die üblichen Philosophien des Todes, die ja meistens darauf hinauslaufen, dass man sich mit dem Sterben abfindet und als Weiser stirbt. Nicht? Der Weise stirbt versöhnt mit seinem Schicksal und so weiter. Und das ist ja auch nur ein Trick, diese Selbstbetäubung, indem man sagt, ja, das ist jetzt, ich bin jetzt ganz zufrieden damit und das soll so sein. Das stimmt ja auch, in der tiefsten Wahrheit stimmt das ja nicht. Das kann ja gar keiner von sich selber so sagen.
Eben, und dieser Widerspruch Gott und Tod, den er dann in seine eigene Identitätsphilosophie integriert, der wird natürlich dort auch virulent und macht sich bemerkbar. Das wäre keine einfache Sache, das kann man sich vorstellen.
Ja, und das, im Grunde genommen kann man über den Tod nicht nachdenken, ohne die Kategorie oder die Größe Gott mindestens theoretisch ins Spiel zu bringen.
Die beiden Worte in meinem Leben, die ich am meisten gebraucht habe, sonderbar genug, sind Gott und Tod. Öffentlich, zu anderen, habe ich immer den Tod auf den Lippen. Bei mir selbst, in meinen Aufzeichnungen, ist es wieder und wieder Gott, der meinem Stift entschlüpft, meist gegen meinen Willen und in Sätzen, die oft ganz sinnlos sind. Ich beginne zu glauben, dass diese beiden Worte, Gott und Tod, für dasselbe stehen, dasselbe sind. Meine Identitätsphilosophie.
Im nächsten Notat macht Canetti einen interessanten Vorschlag zur Güte, würde ich mal sagen, ein bisschen salopp.
Das Schlimmste am Tod ist seine Konzentration. Er bezieht alles auf sich. Verengung. Die Religionen wollen es bei dieser Verengung nicht bewenden lassen. Hinter dem Engpass malen sie ungeheure Landschaften. Welche Verlockung. Diese Landschaften vor den Engpass verlegen.
Also das ewige Leben quasi vorziehen und vor das Sterben legen, das ist doch raffinierte Überlegung. Ich meine, das wird funktionieren, wenn man es denn bewerkstelligen könnte. Ja?
Es sagt einfach nicht, wie man das macht. Ja. Das wäre ja natürlich ideal, wobei er durchaus, das darf man nicht vergessen, er kennt natürlich auch die Entwicklungen der Naturwissenschaft, der Medizin. Er weiß, dass die Menschheit das Leben bereits verlängert hat, das durchschnittliche Leben. Die Menschen leben doppelt so lang, als sie eigentlich vor noch nicht allzu langer Zeit gelebt haben. Und das kann sich noch dramatisch verstärken. Es hat mir ein sehr bekannter Arzt gesagt, das Altern wird eines Tages die letzte Krankheit sein. Alle anderen Krankheiten hat man dann besiegt. Und wenn man dann das Altern auch noch besiegt, also den Alterungsprozess stoppen kann, dann ist die Lebenszeit kann unberechenbar lang werden. Also von der technischen Entwicklung aus, der medizinischen, der chemischen und was alles da reinhört, sind solche Überlegungen eben nicht falsch. Und bei Canetti gibt es dieses Wissen schon auch, die Vorstellung, was passiert dann, wer ist dann der Erste, der ewig lebt. Es gibt in einem dieser Aufzeichnungsbücher, steht der Satz, es könnte sein, dass ein Hund das erste Lebewesen sein werde, das ewig lebt. Und das ist ja wirklich eine ungeheuerliche Vorstellung. Also ein Hund, ein zu Experimenten gebrauchtes Tier, dann plötzlich nicht mehr stirbt und die ganze Menschheit schaut voller Neid auf diesen Köter. Das ist auch, das zeigt, wie weit und in welche Zusammenhänge eben das Buch geht.
Aber man muss noch präzisieren, das ist nicht so, dass Canetti meint, dass wir das Paradies auf Erden bräuchten. Dieses ewige Leben, das sieht so aus wie das übrige Leben. Ja.
Nein, er meint, wenn ich das richtig verstehe, meint er, man sollte sozusagen alles das, was man uns verspricht vom ewigen Leben, das sollte man eigentlich hier schon realisieren. Also das ist eigentlich ein alter kirchenkritischer und religionskritischer Gedanke. Bei Heine, wir wollen hier schon die Seligkeit haben und nicht erst dort. Aber es ist an dem Text noch mehr, ich verstehe ihn aber nicht in all seinen Einzelheiten, vor allem das Wort Konzentration ist mir
nicht ganz klar geworden, aber wir können ja auch diese Dinge anderen Leuten überlassen, die dann selber weiterkommen.
Vielleicht ist ja jemand dabei, der das jetzt gleich mit erfasst, wenn Thomas Sabacher das liest.
Das Schlimmste am Tod ist seine Konzentration. Er bezieht alles auf sich. Verengung. Die Religionen wollen es bei dieser Verengung nicht bewenden lassen. Hinter dem Engpass malen sie ungeheure Landschaften. Welche Verlockung. Diese Landschaften vor den Engpass verlegen.
Es gibt eine ganze Reihe von Texten, die das Thema Tod und Tiere thematisieren. Wir haben zwei ausgewählt. Ich möchte Thomas Sabacher bitten, den ersten zu lesen.
Nicht, dass die Tiere einander fressen, ist das Entsetzliche, denn was wissen sie vom Tod? Aber dass die Menschen, die wissen, was der Tod ist, weiter töten, das ist das Entsetzlichste.
Ist das der Mensch als vernunftbegabtes Wesen, habe ich mich gefragt, der da tötet und dann in einen Widerspruch kommt?
Er leidet ja an allem Töten, das auf dem Planeten passiert. Und er sieht natürlich, dass das rücksichtsloseste Töten überhaupt das Töten der Tiere ist, die einander fressen. Jeder Spatz, der eine Libelle frisst, einen Schmetterling frisst, die fressen einander von morgen bis abends, fressen die Tiere einander auf. Die Vögel, die Insekten und die großen Vögel, die kleinen Vögel, alles und alles. Und das ist eigentlich entsetzlich, aber sie wissen nichts davon. Aber dass der Mensch, der weiß, was das heißt, was das bedeutet, dass der einfach immer weiter tötet, das ist das Entsetzlichste. Und da ist dieses Buch halt schon sehr wichtig auch, denn die Selbstverständlichkeit des Tötens, die ist ja heute in einer Weise wieder aktuell, dass es einen absolut grauen kann von Tag zu Tag. Es wird auch nicht reflektiert. Wir reflektieren über tausend Dinge, die in der Gesellschaft anders sein sollten. Aber dass es selbstverständlich ist, dass man zu Hunderten, zu Tausenden einander einfach abknallt, im Terrorismus, in Kriegen, in Aufständen, in allen möglichen rund um den Globus, dass es das Töten selbst als Akt ist, auch in den Medien, zu einer Selbstverständlichkeit geworden, wie der Wetterbericht. Und dagegen lehnt sich hier einer auf, nutzlos natürlich, aussichtslos, aber es ist doch wichtig, dass das mindestens gesagt wird und dann auch von gehört wird oder gelesen wird.
Nicht, dass die Tiere einander fressen, ist das Entsetzliche, denn was wissen sie vom Tod? Aber dass die Menschen, die wissen, was der Tod ist, weiter töten, das ist das Entsetzlichste.
Sie hören Passage 2 zum Thema Elias Canetis, das Buch gegen den Tod. Es beinhaltet eine Sammlung und eine große Sammlung dessen, was Canetti eben zum Thema Tod notiert hat im Laufe seines Lebens. Ich möchte noch an einem weiteren Text zeigen, wie eben die Metaphorik mit dem Tier noch weiter getrieben wird von Canetti.
Spinnen sind in Äthiopien sehr geschätzte Tiere. So werden Kinder daran gehindert, sie zu töten, indem man ihnen erklärt, das ist meine Tante. In Tigre tötet man Spinnen nicht, weil ihr Bauch angeblich an eine schwangere Frau erinnert.
Das klingt so kulturanthropologisch, also die Tiere als Wiedergeburt von Menschen, aber ich glaube, da steckt noch mehr drin, Peter von Matt.
Ja, es ist die Faszination Canettis von allen Berichten, die über das Verhältnis zum Tod und hier nun über Dinge, die am Töten hindern, berichtet wird. Er ist fasziniert von allem, was Menschen hindert zu töten, und zwar nicht nur Menschen zu töten, sondern auch Tiere zu töten. Das Töten der Tiere durch Menschen ist für ihn durchaus ein Töten und ein Morden. So versteht er es und so erfährt er es. Und hier ist er dann einfach begeistert, wenn er dann solche Überlieferungen oder solche Hinweise findet, die dann auch lustig sind oder grotesk sind, dass man
Kinder und sagt, du darfst die Spinnen nicht töten, das könnte deine Tante sein. Oder eben, dass man sagt, die sehen aus wie der Bauch einer Schwangeren, die tötet man nicht. Da ist so etwas wie eine naive Humanität, ja, die am Entstehen ist.
Eine Moral auch, ja. Ja.
Spinnen sind in Äthiopien sehr geschätzte Tiere. So werden Kinder daran gehindert, sie zu töten, indem man ihnen erklärt, das ist meine Tante. In Tigre tötet man Spinnen nicht, weil ihr Bauch angeblich an eine schwangere Frau erinnert.
Elias Canetti hat sich mit diesem Buch des Todes, das er eigentlich selbst schreiben wollte und herausgeben wollte, sehr schwer getan. Er thematisiert das auch immer wieder, wie er fast verzweifelt an dieser Arbeit. Und er sagt einmal, das Buch gegen den Tod könnte zum eigenen Tod führen. Wir hören uns noch eine solche Passage an.
Mach es fertig, mach es endlich fertig. Das schreckliche, schmerzliche, langsame, ewig angekündigte, ewig versagte Buch. Und dann weg von allen, weg, ganz weg. Kenne niemand mehr, den du gekannt hast, dich selber nicht, niemand. Wenn es anders nicht geht, stirb.
Solche Texte faszinieren mich auch aus literarischen Gründen. Wenn man diesen Text analysieren würde, der ist vollkommen durchrhythmisiert wie ein Gedicht. Das ist ein unglaublich erarbeiteter Text, der sein ganzes Lebensziel und sein Lebensleiden gleichzeitig verdichtet. Ich muss das Buch schreiben und er weiß, ich werde es nie schreiben. Aber er sagt, wenn ich es denn schreiben könnte, dann wäre mir alles gleichgültig. Dann würde ich sogar sterben. Es wäre mir dann gleichgültig. Also er kommt hier natürlich in einen grandiosen Widerspruch, ja, weil er dann gerne stirbt, ja, wenn der Kampf gegen das Sterben glückt. Ja.
Es hat ja auch etwas Resignatives ein Stück weit, aber er hat trotzdem bis am Schluss hat er nicht gelassen vom Thema Tod, oder?
Ja, ja. Nein, das ist bei ihm eine existenzielle Grundsituation, eine Rolle auch. Es hat ja auch etwas Theatralisches. Das ist ja interessant. Er hat ja einen Roman geschrieben in seinem Leben, Die Blendung. Er wollte aber eine ganze Serie von Romanen schreiben und alles in der Mitte, jedes dieser Romane wäre ein Verrückter gestanden. Und eines dieser Projekte hatte den Namen Der Todfeind. Es wäre ein Roman über einen Verrückten gewesen, der den Tod zu seinem Feind erklärt. Den Roman hat er nicht geschrieben, aber er ist in diese Rolle eingestiegen. Und wir verfolgen jetzt eigentlich in diesen Aufzeichnungen
den Weg dahin.
Den Weg dahin und ja, sozusagen, man könnte ja sagen, es ist ein Teil dieses Romans von einem, der nicht anders kann, als wie ein Rasender gegen die Unausweichlichkeit des Todes anzukämpfen.
Mach es fertig. Mach es endlich fertig, das schreckliche, schmerzliche, langsame, ewig angekündigte, ewig versagte Buch. Und dann weg von allen, weg, ganz weg. Kenne niemand mehr, den du gekannt hast, dich selber nicht, niemand. Wenn es anders nicht geht, stirb.
Es steht ja schon im Raum, dass Canetti eben Mühe damit hatte oder sich schwer tat, diesen Kampf gegen den Tod eben zu verlieren mit seinen Mitteln. Da gibt's nochmals eine Äußerung dazu, die sehr aufschlussreich ist.
Ich komme allmählich darauf, dass nichts vulgärer, banaler, trivialer, demagogischer ist als mein Kampf gegen den Tod. Ich habe begonnen, mich dafür zu schämen, führe ihn aber unverdrossen weiter.
Also er bewegt sich ständig in diesem Paradox, das ihm immer gegenwärtig ist und er ist wie zwischen warm und kalt, heiß und kalt hin und her getrieben. Es gibt eigentlich keinen Ausweg, er ist irgendwie gefangen letztlich.
Ja, das ist die Frage, was ihn im Letzten dazu treibt und man muss dazu sagen, es ist das Faktum des unablässig weiter betriebenen Tötens, nicht nur des Sterbens, sondern eben auch des Tötens. Und das Töten und getötet werden, die Erfahrung des Tötens und getötet werdens im 20. Jahrhundert, die steht natürlich ganz gewaltig und furchtbar hinter diesem ganzen Buch.
Er sagt ja hier, Er müsste sich schämen, wenn er diesen Kampf gegen den Tod eben so verbissen führt, aber er macht unverdrossen weiter. Was ist das für eine Scham?
Scham ist das rein rational Aussichtslose des Ganzen. Also es ist das, was alle Leute sagen, viele Leute sagen, wenn sie von Canetti reden, ja, der mit seiner Marotte, dass er den Tod abschaffen wollte, dass er gegen den Tod ist und so weiter. Als das beschimpft er sich hier selbst und sagt gleichzeitig, ich kann nicht anders, ich muss das weiterführen, auch wenn ich eigentlich mich vor der ganzen Welt lächerlich mache.
Er geht dann noch weiter und schickt den Tod sozusagen in die Wüste.
Lass ihn laufen, den Tee. Nicht mehr predigen. Ich fange damit an, dass er nur noch Tee heißt. Reduziert nimmt er weniger Platz ein. Mit dem O verliert er das hohle Dröhnen der Vergeblichkeit.
Das ist eigentlich wieder hochpoetisch, also es ist fast ein Gedicht, wie er den Tod auf das T reduziert, also einen Trick anwendet sozusagen, und das macht der Dichter an, das heißt Tricks anwenden. Ja.
Und es ist ein Thema, das oft vorkommt in dem Buch, dass er die Sprache analysiert, mit der die Menschen über den Tod redet. Und da bringt er tolle Entdeckungen, wie man sich selber dann eben auch täuscht über die Wahrheit hinweg, indem man mit sprachlichen Tricks die Wahrheit verstellt. Oder wenn er einmal schreibt von einem Mann, der nur noch unter seinem Bett schläft, weil er immer wieder vom Totenbett gelesen hat. Also eine groteske ein Trick, Figur, ja. Der einen Trick hat, ja. Den Tod, weil er dann hat er nie ein Totenbett, ja. Also schläft er unter dem Bett.
Peter Vollmatt, haben Sie mit Elias Canetti einmal sprechen können über seine Arbeit auf diesem Feld?
Ja, das war nie ein Thema. Ich habe ihn ja nicht so oft getroffen. Ich habe ein paar Mal getroffen, aber auf dieses Todesthema bin ich da nie gekommen. Oder das war dann vielleicht so im Vorübergehen.
Was war er für ein Mensch? War er ein leutseliger Mensch oder eher ein introvertierter, scheuer Mann?
Er war absolut auf sein Werk, auf seine Arbeit konzentriert, und er hat alles abgewiesen, was ihn irgendwie hätte stören können. Wenn er aber einmal Vertrauen gefasst hat zu einer Person, dann war er sehr offen und sehr herzlich, und es war fulminant, wie er dann so einen Abend lang zum Beispiel erzählen konnte aus der Vergangenheit, der Welt, durch die er da gegangen ist in seinem Leben. Er war ein sehr herzlicher und auch freundlicher Mensch, aber er konnte auch natürlich absolut schroff sein, und er hat sich viele Feinde geschaffen, dadurch, dass er dann eben Telefon oder wie auch immer relativ schroff einfach abgelehnt hat. Da gibt es also gerade in der Journalistik, in der Presse, gibt es da Leute, die ihm das immer noch nachtragen und immer noch regelmäßig heimzahlen.
Denken Sie, Peter Vollmatt, persönlich eventuell anders über den Tod nach dieser Arbeit oder nach dieser Herausgeberarbeit oder der langen Beschäftigung mit diesem Thema bei Canetti?
Es ist mir schon vieles hängen geblieben. Also nicht, dass ich jetzt dem Tod gegenüber eine sicherere Position hätte, aber ich bin mir der Unsicherheit deutlicher bewusst, und ich sehe den ganzen Komplex des Todes als einen Stachel des Nachdenkens der Menschheit, seit es die Menschheit gibt, denkt sie über den Tod nach, den sehe ich jetzt schon in vielseitiger und auch reicher und reichhaltiger.
Thomas Sabacher, lesen Sie uns bitte nochmals diese Geschichte vom Tod, den er laufen lässt oder laufen lassen will.
Lass ihn laufen, den Tee. Nicht mehr predigen. Ich fange damit an, dass er nur noch Tee heißt. Reduziert nimmt er weniger Platz ein. Mit dem O verliert er das hohle Dröhnen der Vergeblichkeit.
Für den Schluss habe ich mir den folgenden Aphorismus ausgesucht, oder wir haben den ausgesucht. Er besteht aus 5 Wörtern.
Kein Tod geht zu Ende.
Das hat mich beim Lesen schon irgendwie erschlagen. Wollen wir überhaupt noch etwas dazu sagen oder wollen wir das so stehen lassen?
Ja, es ist eben wieder diese unglaubliche Verdichtung. Wenn man den liest, dann merkt man ganz langsam, in welche Richtung es geht. Der Tod ist ja eigentlich das Ende. Der Tod ist eigentlich eine Sekunde und dann ist alles vorbei. Und gleichzeitig ist der Tod nachher auf alle Zeiten, in denen ein Mensch erinnert wird, immer da. Und es ist immer der Tod. Man schaut zurück auf die Menschen, die man gekannt hat, durch ihren Tod hindurch. Insofern geht der Tod tatsächlich dann nie zu Ende.
Er ist einfach immer gegenwärtig und das muss man sich immer wieder vergewissern oder kann man sich vergewissern und Vorteile aus dieser Erkenntnis dann ziehen. Das war Passage auf SRF 2 Kultur. Wir sprachen über die Auseinandersetzung des Schriftstellers Elias Canetti mit dem Thema Tod. Canetti schrieb sein Leben lang an gegen seinen größten Feind, eben diesen Tod. Unsere Basis war das neue Buch Elias Canetti, das Buch gegen den Tod. Die Herausgeber sind Peter von Matt. Er hat übrigens auch ein ausgezeichnetes Nachwort verfasst. Sven Hanuschek und Christian Wachinger. Der Verlag ist Hansa. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Peter von Matt, für die Interpretation, für das Gespräch, die Diskussion. Vielen Dank auch Ihnen, Thomas Saarbacher, dafür, dass Sie die Texte mit Ihrer Stimme zum Tragen gebracht haben.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.